Die Bergpredigt, Nummer 2. Ich habe sie mit die Glücklichen überschrieben. Heute Morgen, als Sophie das gesagt hat, habe ich gedacht, das ist eigentlich die falsche Überschrift. Und trotzdem spricht Jesus in der Bergpredigt zu Anfang von den Glückseligen. Deswegen habe ich das überschrieben mit die Glücklichen. Aber ich glaube, dass die ganze Bergpredigt eigentlich auch darauf ausgerichtet ist, uns zu sagen, welche Voraussetzungen eigentlich gelten, um in den Himmel zu kommen. Jesus beschreibt hier die Voraussetzungen dafür, dass wir in den Himmel kommen, weil wir werden nur wirklich glücklich im Himmel werden. Und das bedeutet im Grunde ganz was Ähnliches, das, was Sophie gesagt hat. Wir müssen unser Herz verändern lassen, wir müssen unsere Haltung verändern lassen, anders wird es nicht gehen. Bist du glücklich? Das ist schön, das freut mich, einige jedenfalls. Und die, die jetzt nicht spontan Ja gesagt haben, was müsste denn passieren, damit du glücklich wirst? Diese Fragen, die haben sich Menschen schon immer gestellt. Ich glaube, dass jeder von uns glücklich werden will. Ja, das ist keine außer Luft gegriffene Frage, die, ob du sie jetzt wörtlich stellst oder nur im Herzen hast, aber diese Frage stellt sich eigentlich jeder. Ja? Und es gibt ganz sicherlich unterschiedliche Antworten. Und genau bei dieser Frage holt Jesus die Menschen ab bei der Bergpredigt. Weil genau damit fängt er an. Glückselig sind. Und dann kommt eine ganze Aufzählung. Und da geht es um Herzenshaltung und Eigenschaften von Menschen. Und wenn wir das genauer betrachten, dann stellen wir fest, dass wir ganz schön Mühe hätten, glücklich zu werden, wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen. Habe ich jedenfalls festgestellt. Ich hätte Mühe. Was nicht dazu gehört und was wir ganz häufig denken, wodurch wir glücklich werden, hier ist keine Rede von Reichtum. Also Reichtum macht nicht glücklich. Genauso wenig Ruhm und Ehre. Auch da steht nichts von drin. Und selbst gute Beziehungen steht da nichts von drin. Interessant, ne? Denken wir immer so. Wenn ich geheiratet habe, dann bin ich glücklich. Zu Anfang denkst du das immer, ja. Wisst ihr, eigentlich ist glücklich sein, es kommt aufs Herz an. Denk mal an die Predigt von letzten Sonntag von Fritz. Das reine Herz. So, der erste Punkt heute, für heute, die Trauernden. Das heißt, es gab ja noch einen Punkt davor, ne? Da habe ich dann vor 3 Wochen, glaube ich, vorgesprochen. Die geistliche Armut, das war der erste Punkt, den Jesus anspricht, die geistliche Armut und Bedürftigkeit. Und eigentlich hört sich das paradox an, dass man durch Mangel glücklich werden soll. Ja, also wenn ich Mangel spüre, wenn ich Bedürftigkeit spüre, dann kann ich doch nicht glücklich sein, oder? Aber das ist tatsächlich die Grundvoraussetzung dafür, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin und wenn ich das nicht spüre, dann kann ich nicht glücklich werden. Wenn ich nicht das Bedürfnis habe, Herr, ich will noch mehr und ich brauche deine Hilfe. Weil ohne seine Hilfe werde ich das niemals erlangen. Das werden wir auch an den Punkten, die ich heute anspreche, werden wir das merken. Ohne seine Hilfe kriegen wir das nicht hin. So. Was mir aufgefallen ist, was Jesus hier sagt, er macht keine Vorwürfe, sondern er sagt schlichtweg, er beschreibt eigentlich Menschen, die glücklich sind oder ja, die glücklich leben. Also er macht keine Vorwürfe, er macht keine Forderungen, du musst, ja, du sollst oder du hast nicht. Nein, er beschreibt einfach. Das finde ich echt interessant. Er beschreibt und wenn wir uns selber prüfen, ja, also wir können eigentlich an der Beschreibung, wenn Jesus sagt, so glückselig sind die, die geistig arm sind, das war ja der erste Punkt, dann kann ich sagen, so okay, dann kann ich mal gucken, wie stehe ich denn? Bin ich geistlich arm? Bin ich geistlich bedürftig? Wie geht das bei mir? Und dann kann ich mich überprüfen und kann sagen, ja, ich bin geistlich bedürftig, also bin ich glücklich. Oder aber ich stelle fest, nein, das bin ich nicht. Also ist da noch Luft Also muss ich da was dran tun. So, und genauso geht es weiter in Vers 4, Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wieder so ein Paradox eigentlich, oder? Wie kann man durch Trauer glücklich werden? Wie kann man glücklich sein, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat? Und wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal einen geliebten Menschen verloren. Sei es Vater, Mutter, ja? Der eine oder andere hat seinen Ehepartner verloren oder vielleicht seine Kinder. Man kann es besonders dann, wenn es plötzlich geschieht, wenn es nicht voraussehbar ist. Ich meine, wenn man schon über 90 ist, dann kann man damit rechnen, dass das irgendwann passiert. Und trotzdem ist man traurig. Als meine Mama gestorben ist, ja, da haben wir mit gerechnet und wir konnten sehen, es wird immer weniger. Und trotzdem bist du traurig, wenn es dann soweit ist. Und das tut weh. Das ist doch kein Glück, oder? Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist Schmerz. Aber es zeigt, wenn es Schmerz ist, dann zeigt es, dass du eine tiefe Beziehung hattest. Dass du denjenigen geliebt hast, dass er dir wertvoll und wichtig war. Ich habe das bei meinen Eltern beobachtet. Ich war damals im Teenager-Alter, schon ein bisschen drüber, aber Jungs kommen da später in der Entwicklung. Jedenfalls hatte ich ich habe meine Eltern beobachtet und gedacht, ich will nie heiraten. Die haben so nebeneinander hergelebt, so, ne? Ich habe gedacht, das ist doch keine gute Beziehung. Das ist, das kann doch nicht Ehe sein. So, das habe ich so gedacht, so oberflächlich gesehen. Als aus meiner Sicht, ja. Und mein Papa ist ziemlich plötzlich gestorben. Er hat einen Herzinfarkt gehabt und nach einem Tag war er tot. Mit 67. Ist kein Alter. Viel zu früh. Und meine Mama, die war tief erschüttert und die hat richtig viel geweint. So habe ich meine Mama noch nie erlebt. Meine Mama war eigentlich immer eher so, sie hat alles unter Kontrolle, ja, nicht viele Gefühle gezeigt, so, aber da habe ich sie richtig tief traurig erlebt. Und da habe ich was begriffen. Das, was ich gesehen habe von außen, das war nur nicht viel. Sie hat eine tiefe, enge Liebesbeziehung. Da war viel mehr, als ich von außen gesehen habe. Das war eine Herz-von-Herz-Beziehung. Ja, man, nach außen gesehen, für mich war da nicht so viel, aber es war richtig tief. Sie hat ihren geliebten Mann verloren. Und da habe ich begriffen, Ehe ist viel, viel mehr als dieses Äußere, was man von außen her sieht, sondern es ist eine innere, ein innerer Schatz. Und leider, ich habe ganz häufig festgestellt, wenn ich das so beobachte, leider, geht mir selber manchmal so, leider erkenne ich den Schatz nicht immer. Und manchmal erkennen wir ihn erst in dem Moment, wenn wir ihn verloren haben. Dann wird uns bewusst, was wir verloren haben, wie viel, welchen großen Schatz wir verloren haben. Aber das zeigt auch, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du jemanden an der Seite hast, den du liebst, der dich liebt. Und das ist so gut, jemanden zu haben. Ja, und wenn du ihn verloren hast, nicht die Trauer ist das Glück, sondern der Trost. Der Trost, jemanden gehabt zu haben, den du geliebt hast. Denk mal daran. Und für uns Christen kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus im Herzen haben, dann ist der Tod nicht das Ende, sondern wir werden ihn wiedersehen. Und das macht glücklich. Das glaubt mir. Das macht glücklich. Auch in der Trauer, diesen Trost zu haben, ich werde ihn wiedersehen oder sie wiedersehen. Das tröste dich, auch in der Trauer. Aber es gibt noch mehr, über das wir trauern können. Das war nur ein Aspekt, den ich wollte ich auch nicht auslassen, weil das ist eigentlich die Trauer, die uns im ersten Moment einfällt. Zerbrochene Beziehungen. Das müssen nicht unbedingt nur Ehen sein, das können auch Freundschaften sein, die zerbrechen oder eingehen, wie auch immer. Und meistens ist eine zerbrochene Beziehung, da ist nicht nur der andere da schuld. In allermeisten Fällen habe ich auch meinen Anteil daran. Und darüber traurig zu sein, das nicht einfach an die Seite zu tun, ist wichtig. Sonst werde ich keinen Trost kriegen. Verpasste Gelegenheiten und falsches Verhalten. Da kommen wir zu dem in die Richtung, was Sophie gesagt hat. Wir machen Fehler, alle. Verpasste Gelegenheiten. Die verpasste Gelegenheiten, jemandem mal Lob auszusprechen, weil er was Gutes getan hat. Oder das falsche Verhalten, wenn du, weil du wütend warst, jemanden beleidigt hast. Bist du traurig darüber oder tust du das einfach so an die Seite? Bist du traurig darüber, dass die Natur zerstört wird? Dass Menschen zerstört werden von anderen, umgebracht werden? Oder auch, dass unsere Gesellschaft immer mehr zerstört wird durch falsche Lehren, durch was weiß ich? Macht dich das traurig? Oder hast du gesagt, das kann ich sowieso nicht ändern, das tue ich mir nicht an, ich traue darüber nicht. Berührt uns das noch? Oder sagen wir, die Erde geht sowieso kaputt, also kann ich sie auch kaputt machen. Dreck in die Gegend schmeißen und was weiß ich nicht alles. Und noch etwas, sind wir über Sünde traurig? Wir hatten den Punkt eben schon. Sind wir über Sünde noch traurig? Oder haben wir unser Herz verhärtet und gesagt, ach, Jesus wird schon vergeben? Eine Lüge. Eine Lüge des Feindes. Ja, Jesus vergibt gerne, aber nur, wenn wir Buße tun. Nur, wenn wir traurig sind darüber, dass wir falsch gehandelt haben. Und wer diese Trauer empfindet, der braucht keine Angst zu haben. Jesus vergibt gerne. Der braucht sich auch nicht unter Druck zu setzen. Ist da noch irgendetwas? Nein, wenn du dieses weiche Herz hast, wenn du traurig bist darüber, dann tröste dich der Herr und sagt, du gib mir die Sünde, ich nehme sie dir weg. Das ist geschehen, aber du wirst nicht so weiterleben, weil ich gebe dir die Kraft, anders zu leben. Das ist das, was Jesus gibt. Und das macht glücklich. Der Trost, es bleibt nicht so. Trauer ist kein sich darüber aufregen, kein wütend sein über irgendetwas. Trauer ist Schmerz. Man leidet darunter. Es ist einem nicht egal. Und oft genug erkennen wir dabei unser eigenes Fehlverhalten. Und ganz ehrlich, ich mag das nicht, wenn ich das sehe, dass ich falsch bin. Ich bin ein stolzer Mensch und ich möchte gerne gut sein, immer gut sein. Herr, schenk mir Gnade, dass ich traurig sein kann darüber, wenn ich einen Fehler gemacht habe und den zugeben kann. Das macht zwar meinen Stolz kaputt, aber das macht mich zu einem glücklichen Menschen. Und nur wenn ich, und jetzt komme ich wieder zum ersten Punkt, nur wenn ich mir meiner geistlichen Armut bewusst bin, wenn ich merke, ich schaffe das nicht von alleine. Ich habe gemerkt, bei manchen Sachen, die gehen mich nichts mehr an oder die berühren mich nicht mehr. Wenn wir vom zigsten Mal hören, die Umwelt geht da kaputt und die, ja, und da ist wieder sonst was, irgendwann ist es mir zu viel und ich mache dicht und das berührt mich nicht mehr. Und das finde ich traurig. Ich bin traurig darüber, dass ich das nicht mehr empfinde als was Schlechtes. Oder da ist wieder Gewalt und da ist wieder Krieg und ja, ist doch sowieso überall. Nein. Ich will immer noch trauern darüber, so wie der Herr darüber trauert. Er wollte das nie. So, und da kann ich nur sagen, Herr, hilf mir wieder ein weiches Herz zu kriegen und dass mich das berührt, dass mich das nicht so kalt lässt. Ich muss diesen Druck, diese Last nicht tragen. Ich darf sagen, Herr, du kümmer dich darum. Aber wenn ich da nichts mehr für empfinde, wenn ich nicht mehr traurig bin darüber, dann werde ich auch nicht zum Herrn gehen und ihn darum bitten. Dann werde ich das einfach an die Seite tun, ist mir doch egal. So, wenn wir traurig sind darüber, dann wird der Herr uns trösten. Wenn es uns egal ist, dann werden wir nicht glücklich werden. So, der Herr kann mir helfen, mich zu ändern. Um mein Herz zu ändern, damit ich das anders empfinge. Ich kann nichts daran tun, dass das Verhalten der anderen sich ändert. Ja, ich werde auch die Zerstörung der Natur damit nicht unbedingt aufhalten. Ja, und auch die Gottlosigkeit in dieser Welt wird dadurch nicht geändert, dass ich traurig bin darüber. Aber ich werde eines Tages getröstet sein, ganz sicher. Weil auf der neuen Erde und im neuen Himmel wird das nicht mehr sein. Das ist der Trost, den ich habe, weil hier werde ich es nicht verhindern können. Ich kann den Herrn darum bitten, aber ich weiß, es wird sich nicht alles ändern. Das weiß der Herr auch, das hat er uns gesagt. Ja? Die Gottlosigkeit wird zum Ende hin zunehmen. Das müssen wir ein Stück weit akzeptieren. Wir können traurig darüber sein, ja, aber wir wissen, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde und da ist das vorbei. Und das tröstet mich in dieser Traurigkeit hier und dann werde ich glücklich sein. Die Sanftmütigen, Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jesus, was sagst du da? Die Sanftmütigen. Die Schwachen werden unterdrückt. Das sieht man doch überall. Die gehen unter. Man muss sich doch wehren können. Und nur die Starken setzen sich durch. Ist das nicht so das, was wir normalerweise empfinden? Lieben wir das nicht, wenn wir Filme gucken? Die Starken setzen sich durch, die Bösen werden umgebracht, um die Ecke gelegt, ja? Hauptsache, das Gute gewinnt, oder? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag das, wenn das Gute gewinnt. Und ich gucke das auch gerne. Vielleicht bin ich der Einzige, aber... ich mag das. Aber Jesus widerspricht. Er sagt, selig sind die Sanftmütigen und nicht die Starken. Und die, die größte Kanone haben, die, die sich durchsetzen, die Stärkeren gewinnen immer. Nee, das Bild, was uns da vermittelt wird, ist nicht das, was Gott möchte. Die Sanftmütigen, die Liebe ist stärker als Gewalt, sagt der Herr. Das ist... also das fällt mir schwer, das festzuhalten und anzunehmen. Die Liebe ist stärker als die Gewalt. Warum? Es entspricht dem Wesen Gottes. Wer wird Bestand haben in Ewigkeit? Gott. Und Gott ist Liebe. Oder? Das ist sein Wesen. Und so geht er mit uns um. Wenn wir Jesus anschauen, ist er mit Gewalt, hat er gesiegt? Nee, er hat kein Schwert in die Hand genommen. Er hat nicht gekämpft. Er hat mit Liebe gesiegt. Er hat sich sogar geopfert, er ist sogar gestorben, aber er hat gesiegt. Aber das geht nicht in unser, also das ist nicht unser normales Denken. Das ist uns wesensfremd. Ja, wir müssen schon einige Zeit mit Gott unterwegs sein, damit dieses Wesen in uns überhaupt Gestalt gewinnt. Aber das funktioniert. Der Herr kann das in uns Gestalt gewinnen lassen. Aber das ist nicht unser normales Denken. Denk mal, wie Jesus mit der Ehebrecherin umgegangen ist und wie die Pharisäer mit ihr umgegangen sind. Ja, die Pharisäer haben sie angeschleppt und gesagt, hier, die hat Ehebruch begangen, das ist eine Todsünde, also müssen wir sie steinigen. Harte Strafe, durchgreifen. Ja? Und Jesus in all seiner Sanftmut streckt die Hand aus und sag, ich vergebe dir. Das ist Sanftmut. Was meint ihr, was hat diese Frau mehr beeindruckt? Was hat sie wohl durchgreifender verändert? Die Angst vor der Strafe oder die ausgestreckte Hand von Jesus? Wem folgt sie wohl eher? Aus Angst den Pharisäern oder aus Liebe Jesus? Die Liebe ist stärker und nicht die Gewalt. Im Wesen Gottes zu handeln, also in Liebe zu handeln, macht uns glücklicher. Davon bin ich überzeugt. Weil es Menschen positiv verändert. Es bewirkt Frieden und gute Beziehungen und Liebe. Aber manchmal denken wir so, das ist ein unerreichbares Ideal. Wir handeln in der Regel nicht so. Aber denk mal an das, was Sophie vorhin noch gesagt hat, nicht nur über Sünde. Wir sollen respektvoll miteinander umgehen. Jo, tun wir das denn nicht? Da hast du recht, Hanne, nicht immer. Wir gehen häufig nicht respektvoll miteinander um. Was will denn der schon wieder? Ich war eher am Kaffee. Jetzt nimmt ihr mir den letzten Keks weg. Respektvoll. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das bedeutet respektvoll miteinander umgehen. Und das müssen wir uns, das dürfen wir nicht nur so als Spruch haben, sondern das müssen wir verinnerlichen. Was bedeutet das? Ich bin mir aber auch bewusst, wenn ich jetzt von Sanftmut spreche, ich musste dabei unweigerlich an den Ukraine-Krieg denken. Ich weiß, und ich weiß, mit Sanftmut wird man diesen Krieg nicht beenden können. Auch das ist mir klar. Und wenn ich in die Bibel gucke, auch Gott hat nicht immer nur sanftmütig, auch mit dem Volk Israel ist er nicht nur immer nur sanftmütig umgegangen. Manchmal musste er Gewalt anwenden, weil sie nicht gehört haben. Mit Sanftmut kommt man dann weiter, wenn die Menschen darauf eingehen. Und wir sollen, soweit es an uns liegt, sanftmütig sein und in Liebe miteinander umgehen. Aber ich weiß, es wird immer Menschen geben, die darauf nicht hören und gegen die wir uns auch wehren müssen. Und auch in der Ukraine sehe ich genauso, es wird nicht funktionieren, wenn die Ukrainer sanftmütig sind, die werden von den Russen niedergemacht. Ja? Die hören nicht auf. Na? Das gehört mit dazu. Und trotzdem, solange es an uns liegt und gerade in unserer Umgebung, wir haben hier keinen Krieg. Ja, also wir können nachher probieren und nachher beim Kaffee, wie wir sanftmütig miteinander umgehen und liebevoll und respektvoll. Und ich bin überzeugt, das macht uns glücklicher. Wir haben hier noch viel Möglichkeit zu üben. Die Hunger haben nach Gerechtigkeit. Matthäus 5, Vers 6. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden gesättigt werden. Hunger und Durst. Also ganz ehrlich, Hunger und Durst, wenn ich faste, dann habe ich mal Hunger, aber ansonsten kenne ich keinen Hunger. Also Hunger, wenn du nichts zu essen, nichts zu trinken hast und richtig Hunger hast, da hast du ein Verlangen. Da ist eine Kraft in dir. Du sehnst dich nach etwas. Du willst das mit aller Gewalt haben. Das meint Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit. Aber nach welcher Gerechtigkeit eigentlich? Müssen wir nicht Jura studieren, um gerecht zu werden oder beziehungsweise Gerechtigkeit zu schaffen in dieser Welt, Richter werden oder wie auch immer? Das ist eine Form von Gerechtigkeit und das stimmt. Die Bösen müssen bestraft werden und sollen bestraft werden. Das ist ein Teil von Gerechtigkeit. Und leider wird die weltliche Gerechtigkeit dem nicht immer gerecht. Kann sie gar nicht. Da sind Grenzen gesetzt, aber ich weiß, Gott wird Gerechtigkeit auch in der Hinsicht schaffen. Kein Böser wird davonkommen, sondern Gott wird richten. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, dass Gerechtigkeit viel, viel mehr ausmacht als nur das. Gerechtigkeit meint eigentlich, dass alle gleichermaßen behandelt werden. Und dass alle etwas zu sagen haben, dass es nicht die Reichen haben, was zu sagen oder die Stärkeren setzen sich durch oder die Weißen sind die, darf man heute ja sowieso nicht mehr sagen, die Schwarzen und die Weißen und was weiß ich nicht alles. Nein, vor Gott sind wir alle gleich. Egal ob arm, groß, klein, grün, na, wie auch immer. Grün gibt es da nur nicht, aber rot und schwarz und gelb. Es ist egal. Gerecht heißt, jeder wird gleich behandelt, gleich respektvoll behandelt. Die Kinder sind genauso wertvoll wie die Alten. Mein Beispiel, wenn nur 20 Tassen Kaffee da sind, ich schätze, Marie hatte heute mehr gekocht, aber gehen wir davon aus, 20 Tassen Kaffee sind da und 20 Kekse. Und wir haben 35 Gäste. Da musst du schnell sein, damit du noch eine Tasse Kaffee kriegst, oder? Ist das gerecht? Der erste Mal zuerst? Gerecht wäre, es wird aufgeteilt. Nicht jeder kriegt einen vollen Kaffeepott, sondern kriegt ein bisschen weniger. Aber alle kriegen was. Das ist Gerechtigkeit. Und das ist nur, ich sag mal, das ist doch Pipifax. Klein, aber wie oft ist uns das so wichtig? Hauptsache, ich kriege meinen Kaffee. Gerechtigkeit ist das Gegenteil von Egoismus. Aber wir lieben uns doch. Und wir möchten doch auch unseren Teil haben. Nein, auch da gilt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und nicht nur mir geht's gut, sondern Hauptsache es geht allen gut und alle haben was. Das ist Gerechtigkeit und das ist das, was der Herr will. Und das ist ein biblisches Prinzip, was glücklich macht. Haben wir Hunger und Durst danach? Hast du Hunger und Durst danach? Also ich bin ganz ehrlich, ich nicht immer. Ich nicht immer. Aber ich sage nicht, dass das gut ist. Und ich will hier kein Vorbild sein in der Beziehung. Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich Hunger und Durst danach habe. Wir werden hier nicht satt werden. Wir werden hier immer Ungerechtigkeit erleben. Manchmal selbst oder auch, dass wir das sehen bei anderen. Wir können was daran tun, das zu ändern. Das, was an uns liegt. Wir können anderen helfen, ja, damit Ungerechtigkeit aufgehoben wird. Ja, dass Gerechtigkeit geschieht. Wir können anderen was abgeben, damit Gerechtigkeit auch von der Verteilung her, dass nicht einer wenig hat und der andere viel, auch das gehört zur Gerechtigkeit. Wir können Teil daran tun, aber nicht alles. Das sind wir uns bewusst und das wird unseren Hunger hier nicht völlig stillen, aber ein Stück weit. Aber ich weiß, wo er gestillt wird, wo wir satt werden. Im neuen Himmel und in einer neuen Erde, da wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben. Da werden wir satt werden, absolut. Weil dann wird der Herr dafür sorgen. Da wird keiner irgendwie an die Seite gedrängt oder schlecht behandelt, sondern da wird jeder gleich behandelt. Und da freue ich mich drauf. Die Barmherzigen. Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Oder ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit, auch ein Ausdruck von Liebe. Genau wie Sanftmütigkeit ist auch ein Ausdruck von Liebe. Sich um die kümmern, die es brauchen. Die arm sind, die ungerecht behandelt werden, die Hilfe brauchen, die Hunger haben. Sich um die zu kümmern, das ist Barmherzigkeit. Und die Liste könnte man sicherlich noch fortsetzen. Die Frage ist, berührt uns das noch, wenn jemand arm ist, wenn jemand hungert? Oder sind wir abgestumpft, weil die Not so groß ist überall? Weil wir es überall und immer hören. Und weil ständig auch Hilfsorganisationen uns das vor Augen führen. Gerade im Jahreswechsel gibt es unzählige Spendenaktionen, ja, wo du kannst hier noch spenden und da noch spenden. In der Ahr gibt es immer noch Not und in Afrika, da hungern die Kinder und sterben, weil sie nichts zu essen haben. Ja. Und in Australien ist wieder gerade Überschwemmung und das ist das, was mir gerade akut einfällt. Es gibt so viel Not. Ukraine gar nicht davon zu reden, wie viel Not da ist. Ja, auch da, überall. Kümmert uns das noch oder hat uns das auch ein Stück weit abgestumpft? Und ich bin ganz ehrlich, manches gucke ich mir dann gar nicht mehr an. Da lasse ich mich gar nicht mehr drauf ein, weil das wird mir dann auch zu viel, die Last zu tragen. Ja, und ich bin mir bewusst, ich kann die Not dieser Welt nicht tragen. Und auch ich kann die Noten nicht stillen. Es gibt zu viel Not. Und das ist auch gar nicht damit gemeint, dass wir das tun sollen. Es heißt auch nicht, so jede Spendenaktion oder jede Hilfsorganisation, die an mich herantritt, dass ich denen Geld geben muss, um mein Gewissen zu beruhigen. Ich könnte ja auch sagen, die tun ja schon genug. Das gibt auch viele, die sagen, es gibt so viele Hilfsorganisationen, ich brauche mich da nicht mehr drum kümmern. Ich gebe denen Geld und dann bin ich außen vor. Heißt das, ist das Barmherzigkeit? Habe ich so meine Zweifel dran. Barmherzigkeit heißt auch, das berührt mich noch. Ja, es bewegt mich. Ja. Und trotzdem, ich kann nicht allen helfen und ich darf durchaus auch sagen, so, ich kümmere mich darum und da investiere ich und dann ist es gut. Und es gibt Not, da kann ich nichts gegen tun und da tue ich dann auch nichts gegen. Ja, weil irgendwo sind meine Ressourcen auch begrenzt. Ich glaube, viel wichtiger ist, abgesehen davon, ich glaube, dass wir, wenn wir was haben, auch wirklich was geben können, auch in diese Welt hinein und wir dürfen uns da was aussuchen, wo wir dann investieren. Viel wichtiger ist, glaube ich, wo wir barmherzig sein sollen, in unserer Umgebung selbst, in unserer unmittelbaren Umgebung. Die Not ist nicht nur in der Welt, sondern auch hier. Berührt uns das noch? Oder sagen wir, da Sozialamt ist dafür zuständig oder ja, es gibt so viele Hilfsorganisationen. Lass die doch machen. Oder berührt mich das noch und sagt, nee, da kann ich helfen. Jesus sagt hier, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit empfangen. Und das macht sie glückselig. Denk mal, wenn du in Not bist und jemand ist barmherzig und kümmert sich um dich. Und das heißt ja nicht immer Geld oder sonst was. Manchmal ist es einfach Zeit. Da ist jemand einsam und braucht einfach mal Besuch, mit ihm Kaffee trinken. Das reicht schon manchmal aus, das ist barmherzig. Ja? Ich sehe die Einsamkeit, ich sehe die Not und ich kann ihr begegnen. Das müssen keine großen Dinge sein. Berührt uns das noch? Und wenn du dann mal in der Lage bist, ich kann dir sagen, es macht glücklich, wenn jemand barmherzig ist und sich um dich kümmert. Ganz sicher. Ich glaube, das reicht für heute. Es geht noch weiter in der Bergpredigt, aber für heute lasse ich das da mal. Nochmal, wenn ich mich so selber überprüfe, ich habe das zwischendurch immer schon mal gesagt, und mich selber daran messe, was Jesus hier sagt, und ich empfinde das als nicht als Druck von Jesus, sondern er beschreibt, das habe ich ja gesagt, er beschreibt, er sagt ja nicht so, du musst so sein. Aber ich glaube, jeder von uns will glücklich werden und glücklich sein. So, wenn ich mir das so angucke, ich merke, dass da ist bei mir noch Luft nach oben. Ich merke, dass sich, seit ich mit Jesus gehe, eine ganze Menge verändert hat. Ja, da hat sich schon was getan. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus in mir gewirkt hat und mein Herz verändert hat. Aber ich merke, dass da noch Luft nach oben ist. Aber ich bin froh, Jesus arbeitet weiter daran. Und das jetzt nochmal wieder mir anzugucken und zu sagen, so, wo stehe ich denn eigentlich? Bin ich noch traurig? Ja? Bin ich barmherzig? Bin ich sanftmütig? Hungere ich noch nach Gerechtigkeit? Das ist gut, sich das nochmal anzugucken und sein Herz zu überprüfen und vielleicht auch korrigieren zu lassen, Buße zu tun an der Stelle. Wir kommen nur mit einem reinen Herzen in den Himmel. Und der Herr will uns ein reines Herz geben. Ich glaube, dass all die Anforderungen, die Jesus, Anforderungen sind sie im Grunde, ja, ich will es mal so ausdrücken, es sind Anforderungen. Ja, nur die kommen in den Himmel, die werden glückselig. Deswegen habe ich immer wieder auf den Himmel hingewiesen oder auf die neue Erde. Nur die werden das erreichen. So, und ich merke da, ohne dich, Jesus, komme ich da nicht hin. Ich merke meine Bedürftigkeit, aber ich weiß, mit dir schaffe ich das. Er schafft in mir die Voraussetzungen. Er verändert mich. Und ich brauche nicht mehr, wer weiß wie viel, selber mich anzustrengen oder sowas. Aber ich muss den Willen haben. Ich muss den Willen haben, das erreichen zu wollen. Dann wird mir Jesus helfen dabei. Das ist die Voraussetzung. Aber ich brauche es nicht aus eigener Kraft zu tun. Da gibt mir Jesus Gnade. Und wir dürfen Jesus heute Morgen um Hilfe bitten. Und wer immer Jesus noch nicht kennt oder noch nicht ins Herz aufgenommen hat, du kannst das ja mal versuchen, alleine zu schaffen, diese Voraussetzung zu erfüllen. Und wenn du merkst, du schaffst es nicht, dann komm zu Jesus und nimm ihn in dein Leben auf und du wirst merken, dann funktioniert es. Also ich biete dir das an. Jesus ist da, davon bin ich überzeugt. So, und wir dürfen zu Jesus kommen und glücklich werden mit Jesus. Amen.